Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Heute geht es nach Amerika, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Erst in den Norden, dann in den Süden. Wir berichten über Impfskepsis in den USA und was ein Pastor dagegen unternimmt. Dann geht es um Joe Biden, der katholische US-Präsident, hat Ärger, unter anderem mit der katholischen Bischofskonferenz. Und dann schauen wir noch nach Ecuador. Wir schauen, wie die Kirchen dort kämpfen gegen Corona, die Krise und die Armut. Impfskepsis, die gibt es nicht nur hier bei uns in Deutschland, auch in den USA. Dort besonders stark in der schwarzen Bevölkerung. Und das hat Gründe. Schwarze wurden und werden im Gesundheitssystem der USA erwiesenermaßen teils schlechter behandelt. Es gab sogar Versuche an Schwarzen ohne deren Wissen. Deshalb sind viele Afroamerikaner misstrauisch gegenüber der Ärzteschaft und den Behörden. Auch jetzt bei Corona, beim Impfen. Ein Pastor aus Baltimore will das ändern. Mit ihm gesprochen hat Katja Ritterbusch.
To vaccinate or not? That's the question on the minds of so many.
Impfen oder nicht impfen? Diese Frage richtet Timothy Sloan, Pastor einer schwarzen Baptistengemeinde in Houston, Texas, an Amerikas Top-Virologen Anthony Fauci. Und zwar in einem Videotelefonat, das per Livestream übertragen wird. In den USA wird seit Mitte Dezember gegen Corona geimpft. Erfolgreich. Doch neben logistischen Hürden bei Verteilung und Verabreichung des Impfstoffs treibt Gesundheitsexperten besonders eine Sorge um, die Impfskepsis, ausgerechnet unter Afroamerikanern. Eine Bevölkerungsgruppe, die überproportional schwer von Covid-19 betroffen ist. Die Krankheitsverläufe sind meist schwerer, die Sterblichkeit ist höher. Dennoch lehnen 35% der schwarzen Amerikaner eine Impfung ab, heißt es in einer Umfrage der Kaiser Family Foundation vom Dezember. Reverend Terrence King ist nicht überrascht.
Of course, African Americans are hesitant towards a system that has historically mistreated.
Selbstverständlich seien Afroamerikaner skeptisch gegenüber einem System, das sie seit Jahrhunderten schlecht behandle, sagt er. Es wäre nicht normal, wenn sie diesem System trauen würden.
It would be abnormal for them to be trustful.
Terrence King ist Pastor der Liberty Grace Church of God, einer schwarzen Kirchengemeinde in Baltimore. Er hat einen Doktor in Arbeitstherapie, war mehr als 30 Jahre lang in leitender Funktion für das amerikanische Gesundheitsministerium tätig. Schwerpunkt: die Gesundheit von ethnischen Minderheiten. Das Misstrauen vieler Afroamerikaner in medizinische Versorgung hat historische Wurzeln. Bis heute klingt das Echo der menschenverachtenden Tuskegee-Studie nach. Zwischen 1932 und 1972 hatten Forscher des öffentlichen Gesundheitsdienstes der USA 400 schwarze Farmpächter im Bundesstaat Alabama, die an Syphilis erkrankt waren, mit Placebos behandelt, um den Verlauf einer unbehandelten Infektion zu studieren. Das historische Trauma sei jedoch nur ein Aspekt, sagt King.
Es sind vor allem aktuelle, konkrete Erfahrungen. Die Ungleichheit bei der Behandlung von Afroamerikanern in amerikanischen Krankenhäusern ist gut dokumentiert. Hier geht es nicht um Einzelfälle, sondern um ein System der Ungleichheit. Für meine Arbeit bin ich viel durchs Land gereist und habe zum Beispiel mit eigenen Augen gesehen, wie Ärzte bei schwarzen Diabetespatienten schneller amputieren als bei anderen. Das ist bis heute so.
Nancy Baines ist Afroamerikanerin, 69 Jahre alt. Sie lebt in Atlanta. Nach den Regeln des Bundesstaates Georgia könnte sie sich für einen Impftermin anmelden.
I don't intend on getting the vaccination. I will never have it, ever.
Aber Baines will sich nicht impfen lassen. Nicht heute, nicht in der Zukunft. Aus Gründen, die nichts mit der Geschichte zu tun hätten, sagt sie. Sie findet, dass die Entwicklung des Impfstoffs zu schnell gegangen, dass zu wenig über die Nebenwirkungen bekannt sei. Außerdem lehne sie Medikamente generell ab. Als sie sich auf Anraten ihres Arztes vor einigen Jahren gegen Gürtelrose impfen ließ, hatte sie eine allergische Reaktion, erzählt sie. Wenn es um ihre Gesundheit gehe, vertraue sie auf Gott. Und gerade deshalb könnten Kirchen bei der Gesundheitsaufklärung in schwarzen Gemeinden eine Schlüsselrolle spielen, sagt Pastor King aus Baltimore. Afroamerikaner sind religiöser als der Bevölkerungsdurchschnitt, heißt es in einer Pew-Studie. Etwa 80% identifizieren sich als Christen.
Es ist die Verantwortung der Kirchen, die Gläubigen ganzheitlich im Auge zu haben, den Körper und die Seele. Ich sorge mich auch um das wirtschaftliche Wohl meiner Gemeindemitglieder, wie sie wohnen, was sie essen und trinken. Da fügt sich das Gesundheitsthema nahtlos ein.
King ist seit langem ein Pionier in der Mission, Gesundheit und Gott zu verknüpfen. Gemeinsam mit der Johns Hopkins Universität bietet die Liberty Grace Kirche Ernährungsberatung an. Mit der Maryland Food Bank betreibt sie eine Testküche mit frischen Lebensmitteln. Auch finden in Kings Kirche regelmäßig Screenings für Bluthochdruck, Diabetes und HIV/AIDS statt. Erkrankungen, von denen Afroamerikaner besonders betroffen sind. Seit Beginn der Corona-Pandemie lädt King Ärzte, Wissenschaftler und Pharmavertreter zu Gottesdiensten ein, um Fragen der Gemeindemitglieder zu beantworten. Auch zum Thema Impfen. Zusammen mit dem Gesundheitsamt von Baltimore und verschiedenen Universitäten hat er außerdem ein Train-the-Trainer-Programm gestartet. Und zwar an drei Orten.
Sanctuaries, the church, barbershops and beauty salons.
Kirchen, Friseure, Schönheitssalons. Das sind gewissermaßen die heiligen Plätze in der afroamerikanischen Kultur. Dahin gehen wir und teilen unsere Ängste, unsere Sorgen. Deshalb wollen wir die Mitarbeiter an diesen drei Orten über Corona und über die Impfkampagne informieren und schulen, damit sie den Menschen, die zu ihnen kommen, dabei helfen, Fiktion und Fakten zu trennen.
Nicht nur in Houston und Baltimore, sondern überall in den USA widmen sich Kirchen, insbesondere schwarze Kirchen, dem Thema Impfen und Impfskepsis. Mit Aufklärungskampagnen, aber auch mit praktischen Tipps, bei der Vereinbarung eines Impftermins zum Beispiel. Die First Baptist Church of Decatur, eine progressive und ethnisch gemischte Gemeinde in Atlanta, richtete bereits im März eine Coronavirus-Taskforce ein. Deren Mitglieder stehen in ständigem Kontakt mit Ärzten und Gesundheitsämtern.
Data and education. And I think for us, that's
die Kirche könne die Menschen mit Daten, Informationen und seriösem Expertenwissen versorgen und zum Impfen ermutigen, sagt Dilshad Premji, Mitglied der Taskforce und Schatzmeisterin der Kirche. Aber dann müssten sie selbst entscheiden, was sie tun. Zwingen könne man niemanden.
So you cannot force anybody.
Randall Hampton brauchte keinen Zwang. Der 70-Jährige, seit Jahren Mitglied der First Baptist Church of Decatur, hat mehrere Freunde durch Covid-19 verloren.
I've already got my first shot. I couldn't wait to get it. In fact, I asked them to give me both shots at the same time, you know.
Ich habe meine erste Spritze Mitte Januar bekommen. Ich konnte es nicht abwarten, habe die Pfleger sogar gefragt, ob sie mir nicht gleich die zweite Dosis geben können. Aber das ging nicht. Ich habe über die Impfstoffe recherchiert, habe Fachartikel gelesen. Auch die Informationen der Kirche waren hilfreich. Und ich glaube, der Impfstoff ist sicher.
Gab es Momente, in denen der Blick durch die historische Linse ihn hat zweifeln lassen?
I'm aware of the medical history of experimentations on black Americans. I'm aware of the Tuskegee thing.
Er wisse um die Geschichte der medizinischen Experimente mit Afroamerikanern, sagt er. Aber das habe ihn nicht beeinflusst. Das sei die Vergangenheit und er wolle im Hier und Jetzt leben. Gesundheitsexperten und Kirchenführer sind vorsichtig optimistisch, dass im Verlauf der Impfaktion und dank hartnäckiger Aufklärungsarbeit das Misstrauen von Afroamerikanern in das Impfen abnimmt. Eigentlich sei es ganz einfach, sagt Terrence King, der Pastor aus Baltimore.
Go with humility.
Am Anfang muss Demut stehen. Man muss zuhören und anerkennen, dass es berechtigte Gründe für das Misstrauen gibt. Erst dann kann man über das Impfen reden. Wenn wir glaubwürdige Informationen und Fakten liefern, Werden dann in Zukunft mehr Afroamerikaner bereit sein, sich impfen zu lassen?
Do I believe that the willingness of African Americans to take this vaccine will increase? Yes.
Ja, da bin ich mir sicher,
sagt Terrace King, Pastor aus Baltimore, im Beitrag von Katja Ritterbusch über Impfskepsis unter Schwarzen in den USA. Sie finden den Beitrag jetzt schon zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de und in ein paar Minuten dann auch in der DLF-Audiothek-App. Und wir bleiben noch ein bisschen in den USA. Jetzt geht's um Joe Biden. Viel ist in den vergangenen Wochen über dessen Religion berichtet worden. Denn der neue US-Präsident ist katholisch und das ist ungewöhnlich im Weißen Haus. Nach John F. Kennedy ist Biden überhaupt erst der zweite Katholik im Präsidentenamt. Auf Bidens Schreibtisch steht ein Bild von Papst Franziskus. Trotzdem wird er jetzt kritisiert, unter anderem von der katholischen Bischofskonferenz der USA. Warum das? Weil Biden sich einsetzt für die Rechte Transsexueller. Gleich am ersten Tag als Präsident erließ er eine entsprechende Verordnung. Jule Keppel.
Er ordnete an, dass niemand aufgrund der Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung diskriminiert werden darf. Das betrifft die Arbeitswelt, Krankenversicherungen, die Wohnungsvergabe und stärkt die Rechte von transgeschlechtlichen Kindern. Besonders gegen einen Satz formiert sich Widerstand unter den Konservativen. Kinder sollten lernen können, ohne sich sorgen zu müssen, ob ihnen der Zugang zur Toilette, zur Umkleide oder zum Schulsport verwehrt wird. Darüber empört sich im Interview mit Fox News Christiana Holcomb von der christlich-konservativen Allianz zur Verteidigung der Freiheit. Die Verordnung nennt sie eine Unverantwortlichkeit und sie sei rechtswidrig.
This executive order is an irresponsible abuse of power. It is unlawful and it effectively eviscerates women's sports.
Der Frauensport werde damit ausgelöscht. Sie vertritt Schülerinnen in einer Klage gegen den Bundesstaat Connecticut. Dort dürfen Jungen und Mädchen bei Wettkämpfen gegen das Geschlecht antreten, mit dem sie sich identifizieren. Das sei unfair, sagt Holcomb. Frauensport ist eine eigene Kategorie, weil es wesentliche physiologische Unterschiede gibt zwischen biologischen Männern und biologischen Frauen. Auch die amerikanische Bischofskonferenz kritisiert Biden für die Verordnung. Es könnten die Gefühle derer verletzt werden, die an den Unterschied der Geschlechter glauben und an die Institution der lebenslangen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Dieses Eheverständnis hatte auch Biden, selbst ein Katholik, allerdings in den 90ern. Als Senator stimmte er für ein Gesetz, das die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau definierte. Im Jahr 2012 zeigte Biden eine andere Einstellung. In einem Fernsehinterview sprach er sich für die gleichgeschlechtliche Ehe aus, vor seinem Chef, dem damaligen Präsidenten Barack Obama. Wiederholt nennt Biden seit bald 10 Jahren die Gleichbehandlung von Transgender die Bürgerrechtsfrage unserer Zeit.
I think it is, and I've said this for the last 10 years, it's a civil rights issue of our day.
Und er ist der festen Überzeugung, dass Transmenschen in der US-Armee dienen können.
Transgender people are able to serve in the United States military.
Tosender Applaus bei seiner Rede 2015 vor der Bürgerrechtsbewegung Human Rights Campaign. Im Schwung der ersten Anordnungen hat Präsident Biden ein Verbot seines Vorgängers gekippt und transgeschlechtliche Menschen wieder zum Militärdienst zugelassen. Für seine inklusive Politik erhält Biden viel Lob im liberalen Amerika. Für die Millionen Konservativen im Land rüttelt er an den Grundfesten ihrer Überzeugung. Die von ihm herbeigesehnte Einheit gibt es bei dieser gesellschaftlichen Frage vorerst nicht.
Aus Washington, Jule Keppel. Thank you. Ecuador, das Land in Südamerika, wählt am kommenden Sonntag ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten und das natürlich auch im Zeichen der Corona-Pandemie. Die hat das Land hart getroffen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Besonders schlimm ist das für die Ärmeren in der Bevölkerung und vor allem für Menschen, die nach Ecuador geflüchtet sind, vor allem aus Venezuela. Hilfe finden sie zumeist nicht beim Staat, sondern, wenn sie Glück haben, bei den Kirchen. Auch bei einem deutschen Padre. Eine Reportage von Max Marian Unger.
Eingerahmt von mobilen Verkaufsständen mit Früchten, Filzhüten und Alltagsmasken lässt ein grauhaariger Mann seine Hüften kreisen. Er singt und spielt Ratsche im südlichen Stadtteil La Magdalena vor einer 3 Meter hohen Mauer. Obendrauf ein Stromzaun, der das Gelände dahinter sichert. Auf der Mauer sind Metalllettern angebracht. Maria, Mutter der Barmherzigkeit, Familienpastoral. Das erste Tageslicht hat eine dicke Wolkendecke auseinandergeschoben und bricht sich in den Buchstaben.
Diese Elektrodinger, da, die hatten wir alle nicht. Jetzt haben sie wahnsinnig viele bereits, weil allen dasselbe passiert. Also in der ganzen Nachbarschaft wird eingebrochen, Überfälle. Leider ist es so, das ist die Lage. Ich selber wollte da nie investieren, also Kameras und diesen ganzen Sachen. Aber muss da machen.
Der Herr ist die Tür. Er ist selber das Haus. In ihm sei willkommen, in ihm geh hinaus. Hängt über dem Treppenaufgang. Martin Schlachtbauer lächelt.
Das war im Eingang von meinem Elternhaus gehangen. Und das ist eine der wenigen Dinge, die ich mitgenommen habe. So ein Spruch, der mich also ein Leben lang so begleitet hat. Wenn ich reinkam, dann war dieser Spruch da.
Entsandt von der Erzdiözese München, arbeitet der gebürtige Traunsteiner seit 20 Jahren als katholischer Seelsorger und Priester. Padre, wie er in Südamerika genannt wird, in Quito. Zunächst in den Gefängnissen der Stadt, später im Krankenhaus. Das eigens gegründete pastorale Zentrum diente anfänglich der Betreuung von Häftlingsfamilien. Jetzt diktiert dort die Pandemie, worum sich der 60-jährige Priester zusammen mit einer ecuadorianischen Therapeutin kümmert.
Es gibt sehr viele familiäre Probleme, also was die Gewalt in den Familien angeht, das Auseinanderfallen der Familien, das ist die Begleitung, die spirituelle, psychologische Begleitung der Menschen und der Familien und jetzt natürlich dann die Verteilung vieler Lebensmittelpakete, weil viele Menschen die Arbeit ja verloren haben und dann sehen wir eine große Not unter den vielen venezolanischen Emigranten, die ja weiterhin kommen aus Venezuela. Dann haben wir hier Thunfische, Mais, pulverisierte Milch.
Martin Schlachtbauer füllt Säcke im Untergeschoss. Die deutsche Botschaft in Quito spendete im vergangenen Jahr 20.000 Euro für die Pakete. Weitere finanzielle Unterstützung kommt aus Pfarrgemeinden in Bayern, in denen der Priester vor seinem Aufbruch nach Südamerika gearbeitet hat, sowie von einzelnen wohlhabenden Ecuadorianern.
Die Armut ist vieles größer geworden. Unsere Straßen sind überfüllt von Händlern wie nie zuvor, die also alles Mögliche auf der Straße verkaufen. Also da gibt es ja keine staatliche Absicherung, du musst ja schauen, wie du überlebst.
Während der katholische Priester in seinem Pastoralzentrum im südlichen Teil der Stadt Lebensmittelsäcke in den Gemeindekleinbus verlädt, steht 10 Kilometer weiter nördlich Oskar Palmer im dichten Straßenverkehr und winkt ein Taxi heran. Die Mittagssonne brennt. Der 48-Jährige hat Schweißperlen auf der Stirn und dunkle Augenringe.
Ich gehe zur Beerdigung eines Mannes aus der Gemeinde. Er hatte ein Jahr lang Krebs und ist heute Morgen gestorben. Ich begleite die Familie und spreche bei der Zeremonie über den Tod und den Sinn des Lebens. Die vergangene Nacht habe ich im Haus der Familie verbracht. Ihm war anzusehen, dass er sterben würde. Das war schwer auszuhalten. Jedes Gemeindemitglied ist für mich Teil der Familie.
In der kleinen Kapelle haben sich 30 Menschen versammelt, um Abschied zu nehmen. Sie halten Abstand und tragen Mund-Nasen-Schutz. Oskar Palmer hält die Grabrede für die Vineyard-Gemeinde. Palmer ist vor 12 Jahren mit seiner Frau Mariella und seinen beiden Söhnen Juan und David aus Chile nach Ecuador gekommen, um in Quito, der Hauptstadt des Landes, die erste Vineyard-Kirche zu gründen. Sie verstehen sich als Missionare dieser freikirchlichen Strömung, die ursprünglich 1978 in den USA gegründet wurde und dem protestantischen Christentum zuzuordnen ist. Die Pandemie hat die Familie schwer getroffen.
My grandfather died a month ago.
Mein Großvater ist vor einem Monat gestorben. Das war hart für die Familie. Wir hatten eine schwere Zeit. Dazu die wirtschaftlichen Probleme. Wir leben von dem, was andere uns geben. Damit mussten wir irgendwie zurechtkommen.
Juanes Palmas älterer Sohn. Der 25-Jährige ist Schlagzeuger in der Kirchenband, die im Gemeindezentrum Casa Viña probt, hier im Stadtteil La Mariscal. Trotz eigener Not in der Pandemie hat auch die Familie Palma eine Begegnungsstätte gegründet, in der hilfsbedürftigen Ecuadorianern ebenso geholfen wird wie Immigranten aus Venezuela. Oscar Palma führt ins Untergeschoss.
Das ist das Lager für Lebensmittel und Kleidung. Wir haben hier Suppe, Kekse und Milch. Die Kleidung ist für die Immigranten und die Obdachlosen. Zweimal im Monat geben wir Lebensmittelpakete für die Familien aus.
We give bags for the families.
Darüber hinaus ist die Casa Viña das neue Zuhause für 6 venezolanische Immigranten. Eine von ihnen ist die 22-jährige Daniela Moreno. Zusammen mit ihrer Familie ist ihr vor einem Monat die Flucht nach Ecuador gelungen. Als neue Sängerin der Vineyard-Band verarbeitet sie die Erfahrungen aus ihrer Heimat.
Unser Leben war in Gefahr. Die Sicherheitslage ist schrecklich. Man wird beraubt und überfallen. Viele sind bereit, dich dabei umzubringen. Meine Mutter wäre fast gestorben, weil eine Gruppe von jungen Männern auf ihr Auto geschossen hat. Deshalb haben wir beschlossen, Venezuela endgültig zu verlassen.
Unweit von Casa Viña ist Martin Schlachbauer mit seinem Bus und 2 Lebensmittelsäcken am Ziel angekommen. Bei einer ecuadorianischen Familie, die durch die Pandemie ihre Arbeit verloren hat.
Wir verteilen also jetzt eines dieser Lebensmittelpakete. Im Wert ungefähr von so an die $50 geht es ran. Und die Idee ist, dass sie dann also Grundnahrungsmittel haben für ja, also einen Monat oder auch ein bisschen länger. Und dann gibt es noch ein kleines Geschenklein dazu, das haben wir noch da, Kekse, ein paar Bonbons und so,
Nudeln. Für den Priester spielt es keine Rolle, dass die Familien weder Mitglieder der katholischen noch einer anderen christlichen Kirche sind.
Also ich gebe nicht jemand etwas, damit er dann zu mir in die Kirche kommt. Das halte ich also für nicht christlich und nicht menschlich. Ich gebe jemand etwas und stehe jemand bei, weil er Hilfe braucht. Es ist nicht abhängig von Konfession oder von seiner Überzeugung.
Angelicali di Vettio de Bautizzo, in den Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.
Mit einer Taufe schließt der bayerische Padre auf Außenposten in den Anden seinen Tag ab. Ein Mädchen wird in die Gemeinde aufgenommen. Die Kirche, ganz gleich welcher Konfession, ist in diesen Corona-Tagen in Ecuador eine wichtige Stütze für viele in Not geratene Menschen im Land.
Du musst selber schauen, wie du durchkommst, dass du selber weiterkommst, dass dir jemand hilft. Es gibt keinerlei staatliche Unterstützung.
Tief steht die Nachmittagssonne über Quitos Hausvulkan Pichincha. Zu einer Geigenspielerin haben sich Männer gesellt, die Elektroschocker verkaufen. Am sozialen Ungleichgewicht, so Martin Schlachtbauer, wird auch die Präsidentschaftswahl am 7. Februar nichts ändern. Die Menschen auf der Straße werden auf die Unterstützung der Kirchen und auf ihre eigene Kreativität zu überleben angewiesen bleiben. Was seine Arbeit in der Pandemie betrifft, fällt die Zwischenbilanz des katholischen Geistlichen so aus.
Also ich habe also niemanden in den Stich gelassen, der also meine Hilfe wollte. Trotz Verbote musste man einfach Sachen machen, die vielleicht offiziell verboten sind, aber du kannst also Leute, die Kranke sind, die Sterbende sind, die kannst du also nie allein lassen. Also keine Angst zu haben, was dir selber passieren kann.
So versucht Martin Schlachtbauer, durch die Corona-Krise zu kommen. Max-Marian Unger hat ihn in Ecuador getroffen. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Marktplatz mit Stefan Römermann. Der hat nebenan schon sein Handy rausgeholt, denn es geht um den neuen Mobilfunkstandard 5G, die 5. Generation des Mobilfunks. Soweit Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und am Mikrofon verabschiedet sich Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.